Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Galileo Podcasts. Mein Name ist Matthias Fiedler und es wird jetzt nicht ums Bienensterben gehen. Ein super wichtiges Thema, aber wir wollen das Ganze mal breiter aufstellen. Denn wenn Bienen sterben, dann sterben natürlich auch Insekten. Wenn Insekten sterben, dann sterben natürlich auch Vögel. Alles hängt zusammen. Die ganze Biodiversität, die gerade erschüttert wird, hängt zusammen und sorgt dafür, dass zum Beispiel CO2 gebunden wird. Also wenn das System, in dem wir leben, das es über Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich schon immer gab, wenn das in die Knie geht, dann geht natürlich alles in die Knie. Und deshalb ist es höchste Zeit, da die richtigen Ansätze zu finden. Über dieses Thema möchte ich jetzt mit Michael Schrödel sprechen. Der ist Leiter der Weichtiersektion an der Zoologischen Staatssammlung in München. Eigentlich würde der Michael am liebsten sein Lieblingsthema weiter erforschen, nämlich die Schnecken, aber er verliert immer mehr Zeit, muss sich wichtigeren oder anderen wichtigen Themen widmen, weil er einfach bei seinen Forschungen auf der ganzen Welt mitbekommen hat, was alles im Argen ist und was alles kurz davor steht, in die Knie zu gehen. Lieber Michael, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für uns hast.
Ja, in der letzten Zeit haben wir sehr, sehr viel über Bienensterben gesprochen. Es gab ein Volksbegehren in Bayern, das mit überwältigender Mehrheit sich für den Schutz der Bienen ausgesprochen hat. Das ging natürlich auch heftigst durch die Medien. Man könnte so ein bisschen das Gefühl bekommen, an den Bienen hängt jetzt alles dran. Kurz meine Einschätzung zum Thema Bienensterben. Wie gravierend ist das und was würde das für uns bedeuten, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten?
Das Bienensterben ist tatsächlich gravierend und die Honigbiene hat sich als Symboltier, als Sympathieträger natürlich sehr geeignet zu sagen, rettet die Bienen. Aber gemeint war, rettet alle Bienen inklusive Wildbienen. Da gibt es 560 Arten, wobei vielleicht gibt es auch schon 50 weniger Arten. Ja, die hat man nicht mehr gefunden in letzter Zeit. Und natürlich auch stellvertretend für alle anderen Tierchen und Pflanzen auch, die es bei uns noch so gibt, aber vielleicht nicht mehr so lange.
Das heißt, der Fokus Insekten ist gut und wichtig, aber letztendlich müssen wir natürlich viel, viel breiter ansetzen. Aber fangen wir ruhig mal kurz mit den Insekten an. Was ich mich gefragt habe, hat sich die Biene auch so gut als Zugpferd geeignet, weil man mit Bienen ja auch Geld verdienen kann? Also Bestäubung, ne, Pflanzen, Obst, Produktion, Honig und so weiter. Da sind natürlich auch wirtschaftliche Interessen dahinter, ne?
Ja, das enttäuscht mich jetzt, wenn es schon wieder um wirtschaftliche Interessen gleich am Anfang gehen muss. Aber natürlich sind das wichtige Faktoren. Ja, es gibt Studien, die zeigen, ohne Honigbienen und ohne Wildbienen und ohne beide funktioniert die Bestäubung einfach viel schlechter als mit. Ja, also da sind massive wirtschaftliche Interessen da. Honig, das mögen viele Leute gern. Es gibt auch immer mehr Hobbyimker mittlerweile. Also ja, es ist ein berechtigtes Interesse dran. Aber ich denke, die meisten Leute haben schon verstanden, dass Bienen und andere Bestäuber, es gibt noch viele, es gibt Schwebfliegen und Schmetterlinge und alles Mögliche, was da so rumbestäubt, dass die wichtig sind in der Natur. Und dass sie eben nicht nur hübsch sind und summen und brummen und auch Geld verdienen für uns, sondern zum Beispiel auch Nahrung sind für andere Tiere, die wir gern mögen. Vögel zum Beispiel, ja. Oder selber auch Dinge fressen. Manche Insekten sind ja auch Parasiten, die fressen Schädlinge und so weiter und so weiter.
Ich meinte es auch eher so ein bisschen, vielleicht war das so erfolgreich, weil das ja also auch nicht konträr dem wirtschaftlichen Denken war. Ne? Bei uns in der Gesellschaft ist ja immer alles, wird groß umsorgt, wenn da Geld dran hängt, wenn da Arbeitsplätze dran hängen, also auf den ersten Blick und alles, was ein bisschen komplexer ist und schwieriger zu verstehen, das wird gerne mal beiseite geschoben. Ne? Deshalb dachte ich, die Biene hat sich vielleicht auch gut geeignet, um da mal einzusteigen.
Ne? Ich habe es als Sympathieträger hauptsächlich empfunden. Ne?
Absolut. Viele sagen ja, wenn wir früher über die Autobahn gefahren sind, da hatten wir dann nach 2 Stunden die Scheibe oder das Auto voll mit toten Insekten. Ja, wenn man sich heute das Auto anguckt, da ist nicht mehr viel übrig. Ne? Das ist ja schon extrem beängstigend. Die letzten großen Zählungen, da gibt es, glaube ich, die Krefelder Studie. Was hat die ergeben? Wo stehen wir heute?
Ja, die Krefelder Studie hat ergeben, dass innerhalb der letzten 27 Jahre die Biomasse der Fluginsekten, so muss man das genau sagen, um über 75% abgenommen hat. Und jetzt kommt der Hammer eigentlich, und zwar in Schutzgebieten. Also da haben hauptsächlich Hobby-Insektenforscher haben über sehr, sehr lange Zeit hat immer Proben genommen an vielen verschiedenen Standorten und haben gewogen, wie viele Insekten sie mit dieser standardisierten Probenahme denn erwischen. Ja, und also Abnahme auf 1/4 der Biomasse, die es vor 27 Jahren gab, ist schon wirklich bedenklich und gewaltig. Und wenn man dann berücksichtigt, hätten sie daneben irgendwo auf dem Acker oder auf der Mähwiese gemessen, dann wären die Zahlen wahrscheinlich noch viel geringer ausgefallen.
Das heißt, selbst in Gebieten, wo wir eigentlich versuchen, jetzt keine Insektizide einzusetzen, keine Dünger und die Natur machen zu lassen, selbst da sind die Auswirkungen so frappierend. Das heißt, wir können es eigentlich nicht mehr steuern, oder? Ist ja das Ergebnis dann.
Ja, das kann man befürchten. Ja. Also das ist sicher so, dass das ist auch ein neues Phänomen oder neue Studien sagen, dass es ein Phänomen der Co-Aussterbe-Prozesse gibt. Ja. Co-Extinction heißt es auf Englisch. Also für jede Art, die ausfällt oder auch bloß zu selten wird, die beeinträchtigt viele weitere Arten, die dann auch eben selten werden oder, wenn es blöd läuft, tatsächlich aussterben.
Es war ein Gleichgewicht, sagen wir mal, Garten Eden, wo jeder seine Aufgabe hatte, ne? Und dann kamen wir da rein geplatzt und jetzt langsam sind wir an dem Punkt, wo vielleicht auch wir Tumbenwesen sehen, was wir da angerichtet haben. Also, wir haben eben schon gesagt, die Insekten sind natürlich auch wiederum Nahrung von Vögeln, die wiederum dann auch wieder Schädlinge fressen. Das ist ja ein ausgeklügeltes System, das wir ja immer auch noch nicht ganz begreifen. Ne?
Wir wissen, dass wir sehr wenig wissen bis jetzt. Ja, unser Wissen beschränkt sich auf große Tiere meistens oder eben ökonomisch wichtige Tiere. Und der große Rest ist klein und hässlich und von dem wissen wir sehr wenig.
Und das sind ja oftmals dann gerade die Organismen, die wirklich die ganz, ganz wichtigen Zusammenhänge steuern. Ja, also letztendlich, klar ist es wichtig, dass wir die Bienen retten, dass wir alle Insekten retten, aber ihr großes, ich will es nicht Steckenpferd nennen, das klingt so, als wäre das einfach nur ein Hobby. Ihre Mission ist einfach, die Biodiversität zu retten. Und die ist ja auf allen Kontinenten höchst gefährdet. Wenn Sie vielleicht mal ein paar Beispiele nennen und die Auswirkungen. Also wo stehen wir denn kurz vor 12?
Ja, ich war als Artenforscher eigentlich auf allen Kontinenten schon unterwegs und auch in allen Meeren. Also was ich jetzt sage, bezieht sich schon auf den ganzen Globus und viele Ökosysteme, die ich gesehen habe. Und da ist es schon so, dass entweder eindeutig die Lebensräume zerstört werden, also da braucht man die Tiere dann gar nicht mehr suchen eigentlich, die es vorher gab, weil es klar ist, wenn die Regenwälder abgebrannt sind, wenn die Korallenriffe ausgeblichen sind, da wird man nicht mehr finden, was es vorher dort gab. Ja, also, und die Zerstörung ist offensichtlich schon gewaltig. Das Problem ist, schon bei uns in Deutschland, die in Mitteleuropa, wir sind die best erforschte Gegend, die es gibt wahrscheinlich auf dem Planeten mit wenigen Ausnahmen, ja. Aber irgendwo im Regenwald oder irgendwo im Korallenriff, da gibt's einfach keine Vergleichsdaten von früher. Also, ich würde mal schätzen, -90% Biomasse käme an vielen Orten raus, wenn man denn Daten hätte. So kann ich nur sagen, ja, es schaut echt übel aus und natürlich gibt's da das, was Kollegen vielleicht 20 Jahre früher gefunden haben und dokumentiert haben, das gibt's zum Großteil sicher nicht mehr dann.
Jetzt ist der Fokus gerade sehr stark auf CO2. Natürlich ist es super wichtig, dass wir nicht so viel CO2 raushauen, aber diese ganzen Lebensräume, die Sie gerade erwähnt haben, die leisten ja ganz, ganz wichtige Aufgaben für den CO2-Haushalt. Also wenn wir zum Beispiel Moore vernichten, wenn wir Korallenriffe vernichten, wenn Meere umkippen, sage ich jetzt mal, dann geht natürlich ganz, ganz viel Funktionalität auch verloren. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir da breiter schauen, ne? Unsere Perspektive breiter fassen.
Ja, also Pflanzen durch ihre Photosynthese machen ja Sonnenlicht und Wasser und Kohlendioxid, bauen sie ja zu Zuckern um und dabei entsteht Sauerstoff bei dem Prozess. Sauerstoff ist auch schön für uns als Menschen, ja, wenn wir den haben. Und eben CO2 wird gebunden und das passiert am Tag, wenn Licht ist und in der Nacht veratmen die Pflanzen dann einen Teil ihrer organischen Substanz wieder und dabei entsteht wieder CO2. So, und wenn es den Pflanzen gut geht, wenn die viel mehr wachsen, als sie selber veratmen müssen, dann nehmen sie netto CO2 auf. Das war früher Standard, also wenn man einen Wald gesehen hat, dann war klar, wenn es den Bäumen gut geht, dann kommt Licht drauf und dann saugen die CO2 aus der Atmosphäre, so viel sie können, binden es nicht nur im Holz, sondern oft auch in den Wurzeln und was dann runterfällt, wird im Boden zum Teil eben erhalten bleiben als organische Substanz. Ja, und mittlerweile ist es so, dass, da gibt's eine Studie, dass in Regenwäldern durch Dürren im Amazonasgebiet netto eigentlich kein CO2 mehr aufgenommen wurde, sondern der riesige Amazonas-Regenwald über Jahre hinweg nimmt gerade mal so viel auf, wie er dann selber wieder abgeben muss, weil es ihm zu trocken ist zeitweise. Und wenn man die riesigen Wälder von Kanada denkt, da gab es letztens auch Nachrichten, in ARD-Tagesthemen gab es da eine Meldung, Ja, es scheint den riesigen Wäldern in Kanada scheint es auch nicht mehr zu passen von den Umweltbedingungen her. Also mittlerweile wird dort CO2 frei und das ist völlig irre eigentlich. Man denkt doch, da wo die meisten Bäume stehen und da wo so viel Holz ist und da wenigstens da muss doch CO2 gebunden werden, aber das ist eben leider so, die Pflanzen, wenn die Umweltbedingungen sich ändern, die Pflanzen sterben dann nicht gleich ab meistens, ja, sondern denen geht's einfach schlecht, so wie es uns auch schlecht geht, wenn wir eine Infektion haben oder so. Ja, und dann stellen sie eben die Produktion so weit ein, dass dann tatsächlich CO2 frei wird. Und wenn das in Kanada so ist, dann wird es in Sibirien, wo gerade der Permafrost fröhlich vor sich hin blubbert, weil der nämlich viel schneller auftaut, als alle erwartet haben, dann wird es da nicht recht viel anders sein. Und in unserem Dürresommer 2018, da bin ich auch mal gespannt, wann die Daten rauskommen, ob letztes Jahr bei uns eben unter den wirklich extremen Bedingungen, muss man sagen, ob da unsere Wälder noch CO2 aufgenommen haben oder eben auch schon abgegeben haben. Und wenn man das jetzt auf den ganzen Globus bezieht, dann muss man sagen, die Pflanzen fungieren vermutlich schon längst nicht mehr so als Staubsauger für CO2, sondern setzen inzwischen CO2 auch frei. Und das ist ganz, ganz schlecht.
Ein Teufelskreis, ne? Wir haben eine krasse Klimakrise, die wiederum natürlich den Pflanzen, den Lebensräumen zu schaffen macht, die dann ihre eigentliche Aufgabe, nämlich CO2 in Sauerstoff umwandeln, also praktisch für uns positiv nutzbar zu machen, einfach nicht mehr erfüllen können, weil sie am Ende sind.
So kann man das sagen. Und dann kommt noch was dazu, was die wenigsten Leute auf dem Schirm haben, nämlich die Böden. Böden sind wahnsinnig wichtig natürlich, dass man Landwirtschaft betreiben kann, dass irgendwas wächst und auch vernünftig wächst. Und in unseren Böden haben hier in Deutschland seit der letzten Eiszeit, die letzten 10.000 Jahre gut, da ist sehr viel Kohlenstoff gespeichert worden in den Böden über verrottendes Pflanzenmaterial und das ist als Humus im Boden und das bleibt normalerweise dort auch und saugt viel Wasser auf und stabilisiert das ganze System im Boden und die Pflanzen kommen an ihre Nährstoffe ran. Ja, und durch unsere momentane Nutzungsweise, nämlich intensiv, konventionell, industrielle Landwirtschaft oder auch Fichtenforste, Monokultur, wird leider im Boden dieses System der Lebewesen so gestört, dass der Humus im Lauf der Zeit abgebaut wird. Das heißt, auch unsere Böden, wenn man sie nicht gut behandelt, setzen CO2 frei und zwar in rauen Mengen.
Das heißt, wir haben die Natur Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich auf eine Art und Weise ausgebeutet, die letztendlich dazu führt, dass wir uns unsere eigene Lebensgrundlage nehmen. Na klar kann man damit Geld verdienen und das mag auch über ein paar Generationen dann auch ganz wunderbar sein, aber die Konsequenzen auf lange Sicht können dazu führen, dass die Erde nicht mehr lebenswert, nicht mehr lebensmöglich ist, sagen wir mal.
Ja, und diese lange Sicht, die reduziert sich praktisch mit jeder Studie, die neu rauskommt, wird das Zeitfenster kleiner, das wir noch haben, um ordentlich gegenzusteuern. Also viele haben ja von dem 2-Grad-Klimaziel des Pariser Abkommens gehört. Da sind sich die Klimaforscher schon längst einig, 2 Grad ist viel zu viel. Das hat katastrophale Risiken, wird es für den ganzen Planeten mit sich bringen. Also wir müssen unbedingt die Erderwärmung erst im Durchschnitt auf 1,5 Grad begrenzen. Und mittlerweile gibt es auch genug Stimmen schon, die sagen 1,5 Grad, ja vielleicht maximal, aber bloß nicht drüber raus zwischendurch. Und viele von den Szenarien, die man ja so politisch als Vorgaben nimmt, die erlauben, dass wir kurzfristig als Welt über dieses 1,5 Grad Ziel hinausschießen, aber dann wahrscheinlich durch technische Maßnahmen eben wieder CO2 bindet, sodass dann die Gegebenheiten für 1,5 Grad nachträglich hergestellt werden. Das halte ich für eine ganz, ganz miese Idee als Artenforscher, weil, wie wir sehen an vielen Beispielen, die Lebewesen total empfindlich darauf reagieren.
Und wenn die einmal ausgerottet sind, dann ist es natürlich schwierig. Man weiß nicht, ob da noch was überlebt, das sich dann wieder vielleicht aufrappelt. Wahrscheinlich sind die dann für immer weg. Ne?
Also viele Arten samt ihren Lebensräumen wird es wohl irreversibel erwischen. Das heißt, die sind dann mal weg und bleiben dann auch weg. Ich sage immer, mit unseren heutigen technischen Möglichkeiten können wir das Leben auf dem Planeten noch nicht auslöschen. Also die Möglichkeiten haben wir nicht. Was bedeutet, was auch immer wir als Menschen hier anstellen, in ein paar Millionen Jahren spielt das keine Rolle mehr. Dann gibt's eine neue Evolution und irgendwelche Bakterien, sage ich jetzt mal ganz einfach, kriechen aus ihren Erdspalten raus und dann beginnt das ganze Theater wieder von vorne.
Vielleicht machen sie es besser.
Vielleicht machen sie es besser.
Das darf natürlich jetzt nicht unsere Flucht sein, dass wir sagen, mein Gott, dann machen wir halt den Restart über irgendwelche Bakterien, haben wir es halt verkackt.
Ich meine, für manche Biologen scheint das ein echter Trost zu sein.
Ja, wahrscheinlich kann man es auch gar nicht anders ertragen. Ne? Ich meine, ja. Sie haben ja auch Kontakt zur Politik, sie haben Kontakt zur Wirtschaft, sie suchen den ja auch aktiv, um vielleicht diese Leute auch für ihre Mission
aufzurütteln.
Einfach, aber es ist ja auch schwierig. Ne? Also so mit Pflanzen und Blümchen, habe ich ein Zitat von Ihnen gelesen, da kann man die Leute teilweise nicht so richtig erreichen. Das kapieren die einfach nicht. Woran liegt das? Warum ist das so schwer zu verstehen?
Ach, wenn ich das nur wüsste. Also manche interessieren sich schon immer für Blümchen und Bienchen und Co. Bei denen ist es natürlich sehr einfach, da auch Betroffenheit hervorzurufen. Nur sind es oft Menschen, die selber schon sich sehr einsetzen, also sehr umweltbewusst leben und ihr Möglichstes eh schon tun. Ja, die mache ich dann nur traurig, wenn ich halt immer noch einen draufsetzen muss, weil es eben auch wieder neue Ergebnisse gibt. Ja. Und die Leute zu erreichen, die sich bis jetzt herzlich wenig drum gekümmert haben, das wäre eigentlich das Ziel. Ja, da würde viel gehen. Aber es gibt auch schon Beispiele aus der Wirtschaft. Es braucht wohl so eine Anlaufphase, wo den Leuten dann klar wird, so hoppsa, da stimmt wirklich was nicht. Und dann hadern sie mit sich selber und suchen Entschuldigungen und reden es noch eine Weile schön. Und wenn sie es dann von verschiedenen Seiten oft genug gehört haben, dann kippt irgendwann der Schalter um und dann, ja, stimmt, es schaut wirklich übel aus. Wir müssen was tun und das auch noch möglichst schnell.
Mhm. Ich meine, die Wirtschaft kann ja damit auch an einen Punkt kommen, dass sie auch ihre Gewinne nicht mehr erzielen können. Man hat das ausgebeutet über einen langen Zeitraum, aber wenn das dann kippt, dann kannst du natürlich auch nicht mehr so weiterarbeiten. Und die müssen natürlich jetzt auch mal drüber nachdenken, was machen wir denn dann oder wie können wir das vermeiden, dass das passiert? Weil denen geht es ja auch um ihre Gewinne in der Zukunft.
Genau, ne? Also am besten wäre natürlich, wenn man da proaktiv vorgeht, den Tatsachen ins Auge schaut und sich überlegt, wie kann ich eine Wirtschaft aufbauen, die in 20 Jahren auch noch funktioniert.
Man hört ja viel, dass die Chinesen sich viele Gedanken darüber machen. Ne? Die galten ja immer so als die großen, sage ich mal, Aser, die alles einfach raushauen. Aber da ist es ja auch schon länger auf der Agenda. Ja. Die große Partei denkt also auch darüber nach, wie man da so ein grünes China baut. Tun die was oder ist das nur Gerede? Was haben Sie da für einen Eindruck?
Also ich habe gerade eine chinesische Doktorandin auch und die erzählt, also ihr Vater ist da auch in einer Behörde beschäftigt, die machen zu dreckige Industrien und Firmen dicht. Also wie oft in China läuft das natürlich wenig sozialverträglich ab, aber die Chinesen scheinen einen Plan zu haben, die wissen, es wird immer dürrer, es wird immer heißer, es wird immer schwieriger und verdreckter und ungesünder natürlich auch. Und für ihre sehr vielen Menschen wissen sie, auf kurz oder lang müssen sie, ja, was heißt auf kurz oder lang, die müssen eigentlich schleunigst alles Mögliche ändern. Und das tun sie wohl auch. Ja. In anderen Ländern ist man da nicht so weit, wobei natürlich immer die Frage ist, mit welchen Mitteln erreicht man die Effekte, ohne dass allzu viele Arbeitsplätze draufgehen, ohne dass die Menschen halt drunter leiden müssen. Ja. Weil eins ist völlig klar, so wie ich gesagt habe, dass Artenschutz eigentlich auch mit dem Klimaschutz zusammenhängt. Wechselweise hängen beide, Artenschutz und Klimaschutz, natürlich auch mit Menschenschutz zusammen. Man wird nicht erfolgreich Arten schützen, wenn man die Menschen dabei vergisst. Und das geht in dieser Dreiecksbeziehung, gilt für alle von den dreien. Also wir müssen schauen, dass wir eine ökosoziale Wende hinkriegen. In unserem eigenen Interesse.
Aber man kann die Menschen natürlich auch nur schützen, wenn man Lebensumstände erhält, die überhaupt ein Leben möglich machen, die lebenswert sind. Ne? Insofern frage ich mich immer, klar, hängen zum Beispiel an der Kohleverstromung viele Arbeitsplätze, Industriezweige, aber sollte man nicht lieber früh genug die Wege in eine zukunftsweisendere Richtung einschlagen, die Leute, die jetzt vielleicht in dem Bereich arbeiten, umschulen in Bereiche, die vielleicht in 30, 40 Jahren auch noch zeitgemäß sind. Ich habe das Gefühl, hier bei uns in Deutschland hängen wir so ein bisschen an der Vergangenheit, so an den goldenen 60er, 70er, 80er Jahren, gut und schön, aber ich meine, jetzt sind wir 2019 und wir müssen nach vorne schauen.
Ja. Also als Mensch sind wir ja Gewohnheitstiere, wir sind soziale Tiere und Gewohnheitstiere. Ja? Das heißt, unsere Lebensumstände sollen sich möglichst überhaupt nicht ändern. Unser Problem ist, die ändern sich aber, ob wir wollen oder nicht, und zwar von außen ändern die sich. Und dann heißt es eben, möglichst früh, wenn wir sanft gegen den Klimawandel gesteuert hätten. Der ist ja schon längst bekannt, seit den 80er Jahren ist völlig klar, dass sich das Klima wandelt und woran es liegt auch. Ja, und wenn man damals, so wie Club of Rome angeregt hat, schon in den 70er Jahren übrigens, wenn man da sanft angefangen hätte, sich darauf einzustellen, was alles nötig ist und was eben nicht mehr möglich ist, dann wäre das vermutlich gar keinem aufgefallen, dass sich die Wirtschaft und unsere ganze Gesellschaft ändert, weil es sanft genug gewesen wäre. Aber den Punkt haben wir verpasst, da waren kurzfristige Interessen, auch Ignoranz, auch schön Färberei auf vielen Gebieten. Und jetzt schaut es leider so aus, dass das Zeitfenster eben sehr, sehr knapp ist. Viele, viele Kollegen gehen davon aus, wir haben maximal noch die paar Jahre jetzt im nächsten Jahrzehnt Zeit, um wirklich ganz radikal was zu ändern. Und ich sage immer, je früher, also und das nur von der Klimaseite, die Biologie ist wahrscheinlich noch viel kritischer. Ich habe auch schon gesagt, es gibt eine Klimazeitbombe, die tickt für alle auf dem Planeten hier, für uns auch, mit einem biologischen Zeitschalter. Es kann nämlich sein, wenn der Amazonasregenwald, wenn der zu trocken wird, ein paar Mal nacheinander vor allem, dann ändert sich das ganze Verdunstungssystem im halben Kontinent Südamerika. Und mit den Korallenriffen ist es auch so. Also die Korallenriffe sind das erste Ökosystem, was wahrscheinlich global drauf geht oder jedenfalls fast, also die Funktion verliert. Funktionen sind nicht nur Essen für die Bevölkerung dort und schöne Riffe für die Touristen, sondern vor allem auch Küstenschutz. Die Stürme, die ja immer stärker werden, das Meer, was sowieso auch stärker steigt, als das vorhergesagt wurde, mit der Windenergie und den fehlenden Riffen knallt an Land und erodiert einfach ganze Küsten, ganze Länder, wenn es blöd läuft. Und was machen denn die Leute, die da leben? Und in tropischen Küstenregionen leben hunderte Millionen Menschen. Ja, wir sind noch in so einer Insel des Wohlstandes in Mitteleuropa. Wir freuen uns über warmes Wetter, schöne Sommer. Und die Einbußen in der Landwirtschaft, die es letztes Jahr gegeben hat, Mai, die kaufen wir heute auf dem internationalen Markt dazu. Wir haben genug Geld, wir werden so schnell nicht hungern. Aber das ist für viele andere eben nicht möglich. Und wenn wir denken, ja, es wurde angeregt, wir sollten in Deutschland mal anfangen, in Brandenburg Olivenhaine anzupflanzen, was eigentlich ja nicht verkehrt ist, wenn man vorausdenkt. Aber man muss sich auch überlegen, was passiert mit den Regionen, wo die Oliven jetzt wachsen. Ja, also die ganze Mittelmeerregion wird höllische Hitze, höllische Dürren erleiden in nicht allzu ferner Zukunft.
Und da sind ja jetzt schon Leute da. Da sind ja jetzt schon Problemregionen. Da ist was Landwirtschaft, da ist Tourismus, da? Aber eine irre Jugendarbeitslosigkeit und so. Und wenn da wirklich das zusammenbricht, und dann werden nämlich diese Leute anfangen zu flüchten.
Genau, wir brauchen gar nicht nach Afrika schauen oder nach Indien, wo es besonders dramatisch ist. Es reicht schon Südeuropa.
Ich glaube, dass dieser Zusammenhang zwischen die Korallenriffe sterben, die Moore trocknen aus und klar, sagen die Leute, das ist ja sehr schade. Kann ich da nicht mehr schnorcheln so ungefähr, ja, genau. Ja, oder keinen Spaziergang mehr machen. Öfter, ja. Aber was halt da dran hängt, das ist, glaube ich, immer noch nicht angekommen.
Ja, weil es nicht vermittelt wird. Da hatten wenige Leute, zum Beispiel Touristikunternehmen, haben wenig Interesse dran, ihren Kunden und Kundinnen zu sagen, ja, da ist zwar noch schön, so auf den ersten Blick, für Leute, die es früher nicht gesehen haben, aber eigentlich ist die ganze Region kaputt und es wird alles viel schlimmer. Wer macht denn sowas? Niemand macht das. Das ist doch klar, ja, das ist geschäftsschädigend. Kann man auch von niemandem verlangen vielleicht, ja, aber von den Medien, von der Politik her würde ich es schon verlangen. Einfach aufzuklären, auch knallhart darauf hinzuweisen. Ich höre oft, mein Michi, du bist da so hart und ich bin eigentlich überhaupt kein harter Mensch. Ich bin ein friedlicher, harmonischer, freundlicher Mensch, der gerne Schnecken forschen würde. So, aber es gibt einfach Wichtigeres momentan und dieses Wichtigere heißt, Lebensraum für Schnecken und für uns alle zu erhalten. Ja. Und ich sag, was Sache ist, und Gott sei Dank bin ich da ja nicht allein, sondern es gibt mittlerweile die Scientists for Future, da haben 26.800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ein Faktenpapier unterschrieben, zur Unterstützung auch von Friday for Future. Und in diesem Faktenpapier steht eigentlich alles drin, was man wissen muss. Die Zusammenhänge sind bekannt, stehen da. Und jetzt muss man sie nur noch ernst nehmen eigentlich und Konsequenzen draus ziehen.
Und ich glaube, lange oder vielleicht noch nie war die Chance, dass das wirklich auch gemacht wird, so gut wie jetzt. Weil es ist natürlich auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. Es bewegt die Leute und nicht nur die jungen Leute. Die Jungen nehmen dann vielleicht auch die Älteren mit. Es ist immer noch schwierig. Ich war mit meinem Vater am Wochenende einkaufen. Dann hat er das Obst in so kleine, dünne Plastiktüten gepackt oder die Paprika, weil es so praktisch ist, verschweißt. Habe ich auch gesagt, wie kannst du das machen? Guck mal, deine Enkel sind dabei. Ne? Ja. Also
Aber ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile wirklich, es beschäftigt viele Leute und im Kleinen, aber letztendlich müssen wir jetzt auch langsam mal ans Große ran. So, ne? Weil selbst wenn wir alle jetzt einen Jutebeutel mit uns rumschleppen, heißt das noch lange nicht, dass wir die Biodiversität retten können. Wo sind denn bei uns in Deutschland die größten Problemfelder? Wo sieht man bei uns jetzt schon ganz stark, dass es sehr, sehr im Argen ist?
Also momentan sind es die Auswirkungen in der industriellen Landwirtschaft. Ja, es wird geackert, gedüngt und gespritzt. Und das also intensiviert, wie es so schön heißt, ja, wobei die Produktion insgesamt ja gar nicht steigt, sondern der Mitteleinsatz steigt mindestens so stark wie die Produktion, wenn sie denn steigt. Ja, und da ist einfach kein Platz für vielfältiges Leben. Monokulturen sind nun mal für einen Organismus gemacht, das sagt der Name schon. Da ist nicht Platz für Feldhamster im Maisfeld und für Regenwürmer irgendwo. Also das ist einfach nicht vorgesehen, aber es gibt ja eine gute Alternative. Es gibt ökologische Landwirtschaft, es gibt zig Studien, die beweisen, ja, da kommen dann die Tiere, die Pflanzen zurück. Der Ertrag mag manchmal ein bisschen niedriger sein, dafür ist aber auch der Mitteleinsatz geringer. Also im Prinzip lohnt sich's ja schon für die meisten ökologischen Betriebe, die stehen nicht schlechter da. Arbeitseinsatz mag höher sein, ja. Das ist vielleicht auch das, was viele Leute abschreckt. Mei, da muss ich ja wieder runter vom großen Traktor hin zu kleineren Maschinen. Und ich muss auch sagen, ich habe Verständnis für Landwirte, die in große Geräte investiert haben, weil das ist ja vorgegeben, ja. Große Flächen sollen möglichst effizient bewirtschaftet werden. Dafür fließen die Subventionen auch von der EU. Und die Landwirte wären ja blöd gewesen, auch wenn sie sich darauf nicht eingestellt hätten. Und jetzt, wo sie sich darauf eingestellt haben, jetzt kommen die Biologen daher und sagen, das war schlecht.
Ja, aber das war ja damals auch schon so. Das war ja wahrscheinlich jedem Biologen bewusst, dass dieses auf Monokultur gehen, auf Massenbetriebe.
Hat leider keiner drauf gehört damals.
Ja, klar. Aber auch da war ja schon, die Klimaerwärmung ein Phänomen, das man kannte. Und auch die Zusammenhänge waren Experten sicher bekannt, oder?
Ja, bloß erstens dauert es halt immer eine Zeit und zweitens, es verschlechtert sich wirklich rapide. Sämtliche Projektionen in die Zukunft, da werden die alten Dinge einkassiert und schwupp ist eine viel negativere Aussicht da. Und eben in vielerlei Bereichen. Zum Beispiel wussten wir bis vor kurzem auch nicht, offiziell jedenfalls nicht, dass Pestizide, die auf Äcker gespritzt werden, sehr wohl in Gewässer gelangen, sehr wohl im Boden sich sehr lang halten können, sehr wohl über Wind und Stauberosion auch kilometerweit zum Teil verdriftet werden. Ja, vielleicht erinnern Sie sich an diese Apfelrevolution in Mals in Südtirol. Da hat ein Dorf beschlossen, eine Gemeinde, sie wollen keine Pestizide mehr haben, sie bauen jetzt Bio-Äpfel an und basta. Da gab es einen Riesenaufruhr da in Südtirol, weil das geht doch nicht und dann produzieren wir ja nichts mehr. Und jetzt inzwischen sind Messungen gemacht worden. Also auch auf Biokulturen, die sehr weit weg sind von allen Leuten, die noch Pestizide verwenden, die driften rüber und man kann Pestizide praktisch überall heutzutage nachweisen, ja. Auch in Schutzgebieten. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis, ja. Also ich persönlich nehme nur an, dass die Biomasse in der Krefelder Studie in den Schutzgebieten auch deswegen abgenommen hat, weil eben Ackergifte sehr wohl auch in Schutzgebiete gelangen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben sehr viele Schutzgebiete in Deutschland, das muss man mal sagen, aber die meisten davon sind sehr klein. Das heißt, da gibt's Randeffekte, was immer auf den benachbarten Flächen getrieben wird, es beeinflusst die Schutzgebiete eben doch. Ja, und um das zu verhindern, braucht man einfach große Schutzgebiete. Wir brauchen Nationalparks. Das heißt nicht, dass da niemand mehr irgendwas machen darf oder nicht mehr reingehen darf oder auch nicht mehr seine Schafe weiden lassen darf. Im Gegenteil, das ist sogar oft erwünscht. Aber Natur muss Priorität bekommen im Laufe der Zeit. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist ja der, also wenn wir vorher gesagt haben, dass Pflanzen und Böden inzwischen leider viel zu wenig CO2 aufnehmen, vielleicht sogar schon mehr abgeben, als sie aufnehmen. Man kann den Effekt ja umdrehen, man kann es zum Guten ausnützen. Man kann die Böden über ökologische Landwirtschaft wiederbelegen und mit Humus anreichern und da steckt sehr viel CO2 drin, ja. Wenn man das weltweit machen würde, wenn man weltweit den Humusgehalt der Böden, der landwirtschaftlichen Böden auch bloß um 1% erhöhen würde, hätten wir überhaupt kein CO2-Problem in unserer Atmosphäre momentan.
Ja? Nur um 1%,
nur um
also 1% mehr.
Also, ja. Also da gibt es natürlich immer Rechnungen und die sind immer angreifbar, aber die Größenordnung scheint schon so zu sein, wenn wir unsere Böden renaturieren würden, wird so viel CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen, dass es ja, zumindest bloß noch einen kleineren Effekt des Klimawandels gäbe.
Da würde ich jetzt als Laie sagen, warum macht man das nicht?
Ja, da würde ich auch als Profi sagen, warum macht man das nicht? Ja, also, ja, weil Umstellungen schwierig sind, weil den Leuten auch eingeredet wird, man kann die Menschheit nur ernähren mit höchst intensiver Landwirtschaft, was aber alles nicht stimmt. Also zu solchen Aussagen, da gibt's stapelweise Untersuchungen, die sagen, selbst die erwarteten 10 bis 11 Milliarden Menschen können ökologisch landwirtschaftlich ernährt werden, wenn, und jetzt kommt es aber, wenn nicht immer mehr Fleisch und tierische Produkte verzehrt würden, wohin der Trend aber geht, ja, das ist das eine. Und das andere ist, wenn nicht so viel Lebensmittel verschwendet würden, wenn zum Teil landet ja bis zur Hälfte aller produzierten Lebensmittel, vergammelt entweder schon auf dem Feld, auf dem Transport oder dann eben in den Läden, in den Restaurants oder in den Kühlschränken. Also es sind unglaubliche Mengen an Nahrungsmitteln. Niemand auf der ganzen Erde müsste hungern, wenn auch bloß ein paar Prozent der Verschwendung eingeschränkt würde und wenn auch die Verteilung der Lebensmittel dann klappen würde. Aber ich denke mir, wenn zur Sprache steht, ob Amazon nicht irgendwelche Päckchen per Drohne in die hintersten Urwaldwinkel liefern kann, ja, wenn das so ist, wenn das tatsächlich so ist, dann kann man aber auch Lebensmittel überall hinliefern. Ja, das müsste möglich sein, ja. Also scheint es wieder dran zu scheitern, dass keiner ernsthaft dran interessiert ist und die nötigen Mittel dafür bereitstellen. Und wir haben noch nicht über die Wälder, die Chancen der Wälder geredet. Also es gibt ja Initiativen, 1 Million Bäume pflanzen oder auch mal 1 Milliarde Bäume pflanzen. Äthiopien zum Beispiel, also ein sehr armes Land, aber eben auch durch Dürre und Hitze geschädigt immer mehr. Die haben jetzt gerade beschlossen, dass sie 1 Milliarde Bäume aufforsten, was eine gute Idee ist. Ja.
1 Milliarde.
1 Milliarde. Mhm, ja.
Das ist viel.
Wobei eigentlich in den Tropen und Subtropen man eine Billion, ja. Ich komme immer mit dem Englischen durcheinander. Okay, ja, also,
ja. Ja. Also man braucht viel mehr noch.
Ja,
also,
1000 Milliarden, sagen wir es doch mal so. 1000 Milliarden Bäume könnte man weltweit pflanzen in Gegenden, wo es früher Bäume gab, die dann ja gerodet wurden, zum Teil die landwirtschaftlichen Flächen dann auch wieder aufgegeben wurden, einfach weil die Böden zu mager sind. Ausgedorrt sind, degradiert sind. Also wenn man sich Mühe gäbe, könnte man 1 Milliarde, ja, jetzt bin ich selber so wieder reingefallen, ja, also 1000 Milliarden Bäume allein in den warmen Regionen der Erde pflanzen und die würden auf lange Sicht sehr, sehr, sehr viel CO2 speichern. Ja, und auch Holz und Brennstoffversorgung eigentlich des Planeten dann sichern. Bloß man tut es nicht. Es gibt so zaghafte Anfänge. China hat eine grüne Mauer, ist am Bauen, ja, das heißt Bäume pflanzen, nur leider nehmen sie halt nicht unbedingt die Bäume, die in die Region gehören. Ja, also man sollte eigentlich nicht aufforsten, sondern wieder bewalden und zwar möglichst das, was es früher auch schon gab in der Region. Und dann kommen auch die Tiere wieder und die vielen anderen Pflanzen, ja, wenn es noch Reste gibt davon. Und in Afrika gibt es auch so ein Projekt, ja, also südlich der Sahara. Ja, es ist alles auf dem Papier vielleicht schon mal angedacht worden, aber in der Praxis scheitert es halt. Und ich sage immer wieder, also die Möglichkeiten wären da, aber der Wille reicht einfach noch nicht. Die Frage ist halt, wenn der Wille dann mal reicht, weil eben Katastrophen überhand nehmen, weil jeder gesehen hat, dass es so nicht weitergeht, ob es dann nicht schon zu spät ist. Also mein Appell ist immer, bitte, bitte, liebe Menschheit, die Fakten liegen da. Es gibt nur noch Zweifel im Detail. Wir müssen was tun und zwar umfassend auf allen Ebenen und so fort. Mhm.
Ich meine, wenn du sagst, die Prognosen, wie viel Grad Klimaerwärmung wir noch so gerade überleben würden, wenn die nach unten korrigiert werden, das heißt natürlich auch, dass das, was wir jeder Einzelne an CO2 einsparen müssen, natürlich nach oben korrigiert werden müsste. So, ja. Ne? Und selbst die Ziele, die wir jetzt da gerade haben, die sind ja schon, wenn wir weiter so komfortabel leben wollen, eigentlich fast nicht zu erreichen. Ne? Und wir müssten eigentlich noch strengere Ziele erreichen. Das heißt, wenn wir Einzelbürger das nicht erreichen können, dann muss man ja langsam größer denken und in diese größeren Projekte auch gehen.
Ich hoffe es.
Also mir kommt das so ein bisschen so vor, unsere klugen Menschen verstehen das, das kommt mittlerweile fast schon in der Mitte der Gesellschaft an und trotzdem schaffen wir es nicht, diesen großen Schritt zu gehen. Und klar, der Mensch reagiert normalerweise erst immer, wenn es wirklich fast zu spät ist, aber es ist ja schon fast zu spät. Also ja. Wenn ich dich jetzt frage, ist der Turning Point schon überschritten? Also was die,
für Korallenriffe was die Arten angeht,
wohl, ja. Wahrscheinlich in den meisten Bereichen
schon. Für Korallenriffe schon, ne? Wohl, ja, für Permafrost, da rätseln die Experten, das ist viel mehr Methan, was ja ein viel stärkeres Treibhausgas ist als CO2. Werden die Konzentrationen in der Atmosphäre immer höher und man vermutet, das könnte an den blubbernden Permafrostböden liegen. Ja, und wenn da so die große Schmelzwelle anrollt, dann muss man sagen, muss man einpacken irgendwann.
Ja, und also, auch die Ökosysteme hängen ja zusammen. Und natürlich. Wenn der Permafrost auftaut, dann ist ja wiederum eine benachbarte Region betroffen. Das ist ja, ja das bricht ja dann wie ein Domino-Effekt richtig. Über die Welt hinein.
Und über also die Erde ist ja ein blauer Planet, das heißt, das meiste der Oberfläche ist Wasser. Und in diesem Wasser schwimmen eine Menge kleiner Pflänzchen rum, ja, Algen nämlich. Und die produzieren ja die Hälfte vom Sauerstoff global. Das heißt aber auch, dass sie die Hälfte vom CO2 aufnehmen. Ja, und über die redet noch kein Mensch. Und was im Meer eigentlich mit den Plankton-Gemeinschaften da gerade los ist, das ist noch ein ziemliches Rätsel. Ja, bloß die Gefahr ist groß, dass die Veränderungen sind da. Das sieht man schon. Und ob die gut sind oder schlecht, naja, überall anders waren die Veränderungen eher schlecht. Also muss man wohl befürchten, dass sich auch die Meere zum Nachteil von uns allen verändern.
Vielleicht für die das sich da nicht so auskennen, ja. Wenn du da nochmal beschreibst, was passiert gerade mit dem Plankton in den Meeren, was beobachten die Forscher?
Ja, in den Meeren leben ja sehr viele kleine Pflanzen, also Algen im freien Wasser. Die sind unglaublich häufig und die nehmen normalerweise auch im Sonnenlicht CO2 auf. Und wandeln die in organische Substanz um und binden CO2. Und wenn es gut läuft, dann sinkt ein Teil dieser organischen Substanz, wenn die Organismen sterben, die sinken dann ab in die Tiefsee und dann ist das CO2 erstmal weg. Ja, bloß scheint es jetzt so zu sein, dass die Meere werden immer saurer, ja, CO2 löst sich im Meer, das verändert die Wasserchemie und das scheint diesen Tierchen und Pflänzchen, die im Meer leben, das scheint denen nicht besonders zu behagen. Da finden Veränderungen statt. Wir wissen nur noch nicht, was die genaue Folge davon ist. Aber es steht zu befürchten, dass die ihre Funktion, nämlich weiterhin CO2 aufzunehmen und in die Tiefsee zu versenken, dann nicht mehr so erfüllen werden, wie sie das jetzt tun.
Ja, und dann so ein Ökosystem wie die Weltmeere wieder aufzupäppeln, ich glaube, das wäre eine Hybris, das also, können wir nicht. Das
war's dann. Also, ja, also wir sehen hauptsächlich das Land und da leben wir auch und da gibt's, ich hab's ja schon erwähnt, da gibt's eine Menge Dinge positiv zu verändern. Und ein guter Maßstab dafür ist der ökologische Fußabdruck. Ja, das war bei mir im Leben privat so ein Aha-Erlebnis. Ich meine, ich lehre ja an der Uni, gebe alle möglichen Vorlesungen, weise auch immer auf die Umweltprobleme hin und was wir tun können. Aber irgendwann habe ich dann selber mal meinen eigenen ökologischen Fußabdruck ausgerechnet und war baff erstaunt, was ich für ein Umweltsünder bin. Ja, also ich hätte damals 9 Erden gebraucht. Warum? Weil ich eben von einem Kongress, von einer Expedition zur nächsten gechattet bin. Natürlich nicht grundlos, ja, aber ich muss sagen, so geht's halt nicht, ja. Wenn das auf bloß ein Teil der Weltbevölkerung so ähnlich macht, dann brauchen wir mehr Planeten oder Ressourcen von mehr als einem Planet. Wir haben aber nur einen. Und deswegen würde ich doch jedem empfehlen, die 5 Minuten mal zu investieren, auf fußabdruck.de zu gehen. Und dann, man ist in 5 Minuten durch. Es gibt auch sehr komplexe Tests. Das ist ein einfacher, aber man sieht schon, woran es bei einem persönlich hapert. Und bei mir waren es einfach die Flugreisen. Das muss ich so sagen. Und so gern ich reise und so wichtig das im Einzelfall auch ist, also ich habe sie fast auf 0 reduziert, ja. Manchmal ist es unumgänglich, ja, wenn ich auf einem anderen Kontinent muss aus irgendeinem Grund, dann ist es eben so. Aber dann gibt es ja doch die Möglichkeit, Flugreisen oder CO2 generell zu kompensieren. Viele Reisebüros haben so ein Knöpfchen, da kann man dann drauf ticken und schon. Die Preise sind meistens lächerlich gering im Vergleich zum Flug oder jedenfalls zahlbar für die meisten von uns, die irgendwo zum Urlaub machen hinfliegen. Und
ja. Geht das in sinnvolle Projekte? Also ich weiß, manche pflanzen Bäume dann oder genau. Gibt's da, sind die alle Bäume. Vernünftig, diese Kompensatoren, oder gibt es auch schwarze Schafe?
Nein, aber da gibt es ja Tests und besonders gut abschneiden in solchen Tests tun zum Beispiel Atmosphäre oder My Climate, da gibt es noch etliche anderen auch. Also ich gehe davon aus, dass die größeren Organisationen das alles in sinnvolle Projekte stecken, was sie da in Geld kassieren. Ich hoffe natürlich auch, ja, ich hoffe und wünsche, dass mit so einem Geld, was freiwillig gezahlt wird, auch was Sinnvolles angestellt wird. Ja, also davon Aber davon auszugehen, dass das alles irgendwo in Unsinn versandet, das finde ich jetzt...
Das ist natürlich auch eine billige Ausrede, ja, ne? Wenn die Leute sagen, nee, ich gebe da nichts, weil ich weiß ja nicht und so. Ich meine, wenn wir so starten, dann ändert sich natürlich nichts. Es wird ja auch eine CO2-Steuer diskutiert. Ich habe eben Zahlen gesehen. Also ich glaube, ein Flug von Frankfurt nach Kopenhagen, der würde 26 Euro teurer, wenn diese CO2-Steuer, wie man das jetzt gerade überlegt, angewendet wird. Ich habe ja so ein bisschen Angst, dass sich nur was ändert, wenn wir wirklich da gepackt werden, wo es uns wehtut. Nämlich, das ist gerne ja mal das Portemonnaie und dass ein Verändern des Lebensstils nur möglich ist, wenn also entweder wir gezwungen werden oder es einfach kostet. So, dass man dann erst anfängt, sein Leben zu ändern. Wie siehst du das?
Tja, also mit Kosten kann man natürlich sehr viel steuern, vor allem in der Wirtschaft oder auch in der Finanzwirtschaft. Ja, also wenn schmutzige Produkte und Dienstleistungen tatsächlich deutlich teurer werden, nämlich so viel, wie sie die Umwelt schädigen, dann wird schon eine schnelle Umstellung stattfinden. Ja, das mag Härten im Einzelfall sicher geben, aber Firmen sind ja sonst auch recht clever, mit Disruptionen und Änderungen klarzukommen und auch sehr, sehr kreativ. Und ich denke, da wird ein Prozess in Gange kommen, umzusteuern auf viel umweltfreundlichere Produkte und Dienstleistungen. Und man darf nicht vergessen, in manchen Ländern gibt es ja schon eine CO2-Steuer, also zum Beispiel in Schweden und der Schweiz. Da finde ich, die ist jetzt nicht hoch genug. Ja, die echten Umweltschäden werden auf 180 Dollar pro Tonne gerade beziffert, soweit ich weiß, ja, und da kommen die nicht ran. Aber man muss das ja auch nicht gleich auf einen Schlag so hochsetzen, sondern man kann für die Industrie einfach eine Planungssicherheit geben, indem man sagt, die nächsten 10 Jahre jedes Jahr um 10% von dem Anfangsbetrag steigt die, bis so und so solcher Betrag erreicht ist. Und dann wissen die, woran sie sind. Und dann werden sicher Lösungen gefunden. Und man muss halt mal anfangen. Und die einen Wettbewerber tun es nicht, weil es die anderen nicht tun. Da müssen klare politische Vorgaben her, meiner Meinung nach. Und persönlich halte ich die CO2-Steuer für das Wirksamste. Allerdings gibt es ja andere Modelle auch, ja, wenn sie denn funktionieren würden. Bei CO2-Steuer gibt es ja schon Präzedenzfälle, wo es wohl funktioniert. Also einfach mal ran an die Buletten und anfangen. Und dann gibt es ja noch das Argument, naja, wenn wir das national nur in Deutschland machen, dann haben wir Wettbewerbsnachteile. Okay, kurzfristig mag sein, in manchen Branchen vielleicht, aber mittel- und langfristig vielleicht nicht, weil genau dadurch werden Techniken ja gefördert, die weltweit dann Zukunftschancen haben. Also ich bin kein Wirtschaftsfachmann, aber so ein bisschen Menschenverstand und Beobachtung von dem, was da so abgeht, sagt mir, dass Firmen, die vorausdenken, eigentlich ganz gut fahren damit.
Ja, weil es ja auch weltweit auf jeden Fall ein Thema werden wird. Und es ist ja schon ein Thema. Wenn wir jetzt in solche Zukunftstechnologien investieren, in die Richtung forschen, dann können wir vielleicht auch wieder die Pioniere sein auf diesen Gebieten der Zukunft halt, ne?
Also. Ja, ich höre manchmal, dass mir Leute sagen, Michi, mach dir keine Illusionen, wir brauchen echte Katastrophen, sonst ändert sich gar nichts.
Ja, wir haben doch echte Katastrophen.
Richtig. Das ist meine Standardantwort drauf. Wir haben schon echte Katastrophen, vielleicht nicht vor der eigenen Nase, aber wenn man ein bisschen aufmerksam ist, dann gibt's die schon, ja. Und letztens war ja der Hagelsturm im Westen von München. Also da kamen in meinem Garten auch so 3 bis 4 Zentimeter Boller runter. Das war ein Weltuntergang. Meine Frau hat geschrien die ganze Zeit, weil sie ihren Garten vernichtet hat in 5 Minuten. Die Rollläden sind verbeult, das Auto ist verbeult, die Dämmfassade ist perforiert in dem Fall. Und man weiß ja immer nicht, ob solche Einzelereignisse direkt vom Klimawandel verursacht wurden. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber dass solche Ereignisse häufiger und heftiger werden, darüber gibt es ja eigentlich keinen Zweifel mehr. Ja, und dann kommen mehr Leute in den Genuss, vor der eigenen Haustür zu sehen, was die Natur an Gewalt für uns bereit hat, wenn wir nicht auf sie achten. Vielleicht sind es viele kleine Katastrophen oder der Dürresommer letztes Jahr war eigentlich schon krass, ne? Muss man sagen. Das hat jeder gemerkt. Ja, es gab Tausende von Hitzetoten, also mehr Todesfälle als sonst in der Jahreszeit. Also wenn man ein bisschen sensibel ist, dann fällt einem auf, hoppsa, es tut sich wirklich was und wir müssen was tun.
Spielen wir es mal vor unserer Haustür durch. Also wenn jetzt der Michi praktisch das Sagen hätte und könnte zusammen mit seinen Kollegen aus der Wissenschaft entscheiden, was wären so die 5 wichtigsten Punkte, was man in Deutschland tun könnte oder welche Biosphären müssten wir schützen und pflegen oder renaturieren, um uns zu rüsten?
Ja, da könnte ich jetzt eine Stunde lang dozieren, glaube ich. Also
du hast 3 Minuten.
Fangen wir an, CO2-Preis ist unverzichtbar aus meiner Sicht, wie auch immer der zustande kommt. Ja. Und nicht nur CO2-Preise eigentlich, sondern Umweltschäden generell. Wir reden auch von Schadstoffen, Nitraten etc., die ins Grundwasser gelangen, von Antibiotika, die verschwendet werden, die zig Krankheitsfälle verursachen. Also eigentlich müsste man alle externen Kosten in die Produkte und Dienstleistungen einrechnen. Das wäre, in der idealen Welt wäre das eh so.
Und siehe da, das würde dann vielleicht auch nicht mehr so mit der Gießkanne eingesetzt. Ne?
Richtig, also. Und dann wäre Bio vergleichsweise billig und Massenproduktion sehr schmutzig, wäre dann auf einmal nicht mehr billig. Ja, schon wäre die Sache auch für den Verbraucher einfach.
Und ja? Die Leute wollen ja eigentlich Bio.
Eigentlich
die
schon.
Wollen es ja.
Eigentlich schon, sagen sie zumindest, aber es wird jedes Jahr mehr, aber insgesamt ist der Bio-Anteil immer noch sehr gering. Und zwar gerade da, wo es wehtut, nämlich bei Fleisch zum Beispiel, ist er besonders gering. Ja, und da kommen ja auch noch die Probleme von Massentierhaltung dazu. Also ich habe als Biologe durchaus schon Zugang zu Schlachtbetrieben gehabt. Und also normale Menschen mögen sowas nicht sehen, würde ich mal davon ausgehen. Ja,
das muss man nicht verdrängt. Das ist klar, ja, das wird verdrängt.
Genau. Ja. Hauptsache es schmeckt, aber...
Na, schmecken tut's ja auch schon nicht mehr, ne? Also
ja,
ich meine, da schmeckt man einen irren Unterschied.
Das
also.
Ist auch wieder richtig, ja? Sehr wahr, genau. So, also das war der CO2-Preis und es muss auf Ökolandwirtschaft umgestellt werden, so schnell es auch bloß irgendwie geht. Man darf da nicht nur von der Landwirtschaft fordern, sondern man muss sie auch fördern und wir als Konsumentinnen und Konsumenten bitte einfach zu dem Bioprodukt greifen, was direkt nebenan ist. Ja, das muss nicht hundertprozentig immer so sein. Ja, ich bin auch bloß ein Mensch, manchmal habe ich es eilig und wenn es das halt nicht gibt, meine Güte, davon geht die Welt nun wirklich nicht unter, wenn man mal nicht Bio kauft. Aber als Grundsatz viel mehr Bio kaufen, wann immer es geht, das glaube ich ist zumutbar. Ja, so, also das sind schon mal 2 total wichtige Sachen und dann man braucht große Schutzgebiete, nicht nur bei uns in Europa, sondern überall auf der Welt. Ganz einfach, weil sich die Welt verändert, eben durch Klimawandel und die Natur sich anpassen muss. Und das passiert nicht, dass dann Tiere, die das vorher nicht vertragen, auf einmal schon vertragen, sondern dass gewandert werden kann, zum Beispiel auf Berge hoch, wenn man die Hitze im Tal nicht mag, dass andere Pflanzen- und Tiergesellschaften sich etablieren, da wo es vorher eben nicht möglich war, jetzt schon. Ja, und dass der Naturhaushalt als Ganzes funktionieren kann, weil man ihm Platz und Zeit gibt.
Das heißt, die Natur hat schon so eine Selbstheilungskraft. Das heißt, ein Organismus, der vielleicht nicht mehr klarkommt an einem bestimmten Ort, wird durch einen anderen abgelöst, der auch wiederum eine positive Wirkung hat.
Genau, also man wandert praktisch dahin, wo die Lebensbedingungen einem zusagen. Und dann ist es auch so, dass alle Organismen, nicht nur wir Menschen, nicht alle gleich sind, sondern eine große genetische Variationsbreite, so heißt es, haben. Also durchaus eine flexible Genausstattung haben. Ja, und wenn es dem einen Tierchen aus der Gegend X halt nicht mehr passt, dann kann es sein, dass es seinem Kollegen von nebenan eben schon passt und der muss sich halt dann umso mehr vermehren. Ja, ist ganz einfach ausgedrückt. Aber das geht nicht von selbst, da muss einfach Raum und Zeit sein dafür, für solche Prozesse.
Wie groß ist die Rolle der Tiere überhaupt? Also jetzt sind wir wieder so ein bisschen zurück bei den Bienen und bei den Insekten. Weil ich meine, klar, Permafrostboden.
Die meisten Pflanzen funktionieren nicht, wenn sie ihre passenden Tierchen nicht haben. Und andersrum ist es noch klarer, ja, viele Tiere brauchen bestimmte Pflanzen. Ja, und
weil da habe ich den Eindruck, dass viele Leute sagen, ist ja so schade, dass Tier A, B, C jetzt ausstirbt, aber mein Gott, dann gucke ich es mir halt im Lexikon an. Aber da hängt ja viel mehr dran. Ne? Also das Ökosystem, wenn du es nochmal beschreibst, also ich meine, ne, das ist für mich jetzt verständlicher, wenn du in der Permafrost auftaucht, dass das krasse Konsequenzen hat oder wenn die Wälder in Kanada nicht mehr so viel CO2 aufnehmen. Aber welche Rolle spielen die Tiere dabei?
Naja, das Methan entsteht auch nicht von selber, sondern das entsteht dadurch, dass Mikroben, Mikroorganismen die tote Pflanzensubstanz abbaut. Die wiederum tun das halt je nach Temperatur auch, verschiedene Organismen, also die sind da ganz zentral oder auch die Humusproduktion läuft so, dass organische Substanz eben meistens von Tieren zerkleinert wird und dann weiter von noch kleineren Tieren und dann von Mikroben in so einen Zustand, der stabil ist, überführt wird. Ja? Also überall, Pflanzen wachsen, die meisten Pflanzen wachsen auch nicht, wenn sie nicht in ihren Wurzeln mit Pilzen vergesellschaftet werden, mit ganz speziellen, die ihnen die Nährstoffe aus dem Boden rausknacken. Und dann kann man sich überlegen, was passiert, wenn nebenan Antipilzmittel gespritzt werden und Pilze eben für Gehölze oft, aber auch andere Pflanzen absolut lebensnotwendig sind. Ja? Natürlich mögen die das nicht und dann stört man schon wieder den ganzen Kreislauf. Ja, also die Stoffflüsse in der Natur hängt alles mit allem zusammen, um das ganz kurz zu sagen. Ja, und das meiste davon, wir wissen zwar, dass es so ist, aber die Details kennen wir oft gar nicht, nicht einmal bei uns in Mitteleuropa.
Das heißt, wir zerstören etwas, was vielleicht so komplex ist, genau, dass wir es nie wieder auch nur annähernd reparieren
können. Davon gehe ich aus und bis jetzt ist es so, dass die artenreichen Ökosysteme deutlich stabiler sind, also weniger stark auf Umweltveränderungen reagieren, als schon geschwächte oder artenarme Ökosysteme. Ja, da gibt es Ausnahmen auch, weiß ich schon, aber in der Regel ist es so und die Tendenz wird weitergehen. Immer ödere, verarmtere Ökosysteme werden immer instabiler und auch ihre Funktionen werden nicht mehr so erfüllt. Und mit Funktionen meine ich eben Nahrungsproduktion, oder Sauerstoffproduktion, CO2 wird gespeichert, ja, so ganz fundamentale Dinge, aber auch Wasserrückhaltevermögen. Gesunde Böden gibt's praktisch keine Probleme mit Überschwemmungen. Gesunde Auwälder zum Beispiel entlang der Flüsse, ja, da ist genug guter Humusboden da, um enorme Mengen an Feuchtigkeit zu speichern und die wird dann schon langsam wieder abgegeben, gibt es weiter unten keine Überschwemmung.
Da sind wir schon wieder in Deutschland, ne? Ja, haben wir ja auch die Problematik immer wieder und das liegt jetzt nicht daran, dass die Flüsse so böse sind, sondern dass wir die Böden so verhunzt haben, dass sie ihre Funktion nicht mehr ausüben.
Niederschläge werden extremer und auf manche Jahreszeiten eben extremer, ja, die Temperaturunterschiede sind krasser, auch im Winter hört man ja auch oft, wieso ist doch jede Menge Schnee, ja, stimmt, aber das ist auch so ein Phänomen, weil die Atmosphäre feuchter wird, weil sie insgesamt wärmer geworden ist, kann sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen, gibt es auch mal mehr Schnee. Aber wenn der dann schmilzt und die Auenlandschaften einfach nicht mehr da sind, um das viele Wasser aufzunehmen, dann kriegt man halt eine Flutwelle ab. Und das ist extrem teuer. Das ist nicht nur extrem lästig für Leute, die da wohnen und halt ihren Keller da überschwemmt sehen oder auch ihr Hab und Gut mal verlieren, ja, was sehr bitter ist und immer öfter auch in verschiedenen Regionen vorkommen wird, sondern eben auch richtig teuer zum Wiederherstellen. Ich weiß nicht, wenn man so Gesamtbilanzen machen würde, ja, hat man in manchen Sachen ja schon gemacht. Es fließen enorme Subventionen, es fließen zweistellige Milliardenbeträge Subventionen jedes Jahr in Umweltzerstörung. Man muss es leider so sagen. Bei der Landwirtschaft, da wüsste ich jetzt die Zahlen auch, ja. Wenn man diese zig Milliarden hernehmen würde, um was Gutes damit zu machen, um Bauern bei der Umstellung auf Ökolandwirtschaft zu helfen. Was könnte man da nicht alles erreichen? Aber es gibt natürlich sehr potente Interessensgruppen, die alles tun, was ihnen möglich ist, um solche Umstellungen zu verhindern.
Da sind wir wieder beim größten Problem, nämlich beim Menschen.
Ne? Richtig. Ja, aber wir werden auch die sein, die das größte Problem haben, weil die ganzen Tierchen und Pflänzchen nehmen in den meisten Fällen nicht wahr, was um sie rum vorgeht und wo der Hase dahin läuft, ja, wenn er noch läuft. Aber wir Menschen eben schon, wir sind bewusste Wesen, ja. Wir planen vielleicht nicht allzu gut, allzu lang voraus, aber wir nehmen wahr, was passiert. Deswegen werden wir auch am meisten drunter zu leiden haben.
Wenn man das alles weiß, was du weißt. Wie lebt sich so damit? Ich meine, wenn, ne, die Leute sehen dich jetzt ja nicht, aber du lachst sehr gerne, du bist ein sehr, sehr offener, sympathischer Typ. Also du wirkst jetzt nicht so wie einer, der verzweifelt ist. Ist das schon so die Reaktion auf das Ganze? Oder wie schläfst du ein? Träumst du manchmal schlecht? So, ich meine, es ist ja schon heftig, ne, wenn man das mal so alles in einer Stunde so durchspricht.
Ja, das ist jedes Mal wieder heftig, muss ich sagen. Ja, also wenn ich an sterbende Korallenriffe denke, wo echt mein Herz dran hängt, also das tut mir weh. Aber ja, ich denke daran oder damit, ich tröste mich damit, erstens bin ich ein Optimist und zweitens sehe ich, dass wir als Menschheit einfach noch gar nicht angefangen haben, ernsthaft was gegen die Zerstörung zu tun, die wir selber anrichten. Also es gibt unglaublich viele Stellschrauben, große und kleine, wo wir echt was tun könnten. Ja, und von Einzelbeispielen mal abgesehen, die sich auch zum Teil aufopfern im Kampf für die Natur oder für das Klima oder so, ja. Aber davon rede ich gar nicht, sondern es wäre ohne größere Anstrengungen und ohne größere Einbußen möglich, die Welt wirklich fundamental hin zum Nachhaltigen und Besseren zu verändern. Wir müssen es halt nur endlich tun.
Es ist ja sogar in der Politik jetzt angekommen. Herr Laschet hat ja auch schon gesagt, das Thema Klimaerwärmung ist überraschenderweise jetzt für viele Leute sehr wichtig. Vielleicht, Umfrageergebnisse, welche Partei jetzt stärkste Kraft in Deutschland ist, vielleicht gibt das den Etablierten ein bisschen zu denken und vielleicht schaffen sie es ja wirklich in ihre Politik, das zu integrieren. Ja. Auch in die umgesetzte Politik, nicht nur in die Theorie.
Als Wissenschaftler habe ich ja gelernt, Finger weg von Politik. Ja, also Informationen an die Öffentlichkeit ja, aber bloß keine politischen Forderungen, schon gleich gar keine konkreten. Aber die Zeit ist vorbei, die Uhr tickt viel zu schnell, ja. Und das haben ja viele jetzt Kollegen und Kolleginnen auch eingesehen. Ja, wir müssen raus, wir müssen auf die Straße, wir müssen Fridays for Future unterstützen, wir müssen auch Politiker unter Druck setzen mit legalen Mitteln. Warum sollen die, Frau Merkel hat es ja mal gesagt, es ist schön, dass eben auch in der Gesellschaft dann klimafreundliche Lösungen akzeptabel werden. Ja, natürlich ist es schön, ja, das ist überfällig und es ist schön, wenn Politiker das registrieren, dass da ein Stimmungswandel ist und hoffentlich endlich danach handeln. Und ein Teil scheint es begriffen zu haben, zumindest sagen sie es so, ja, das wird sich zeigen. Wer immer in der Verantwortung steht, hat natürlich ja, den Klotz am Bein, ja. Wie gehen wir denn mit dem Vorhandenen um? Wie gestaltet sich der Übergang zur Zukunft? Ja, möglichst schonend auch für Menschen, habe ich ja schon erwähnt. Gegen den Großteil der Bevölkerung wird gar nichts durchsetzbar sein. Bei uns nicht und woanders auch nicht. Wir müssen das schon hinkriegen mit den Menschen.
Ja, und wenn die Menschen es wollen, natürlich, man ist natürlich schwierig, so auf sage ich mal, eine Sicht von 20, 30 Jahren zu gucken, wenn man vielleicht bisher immer nur in Legislaturperioden gedacht
hat. Ja, das geht halt gar nicht. Ja, also im Endeffekt muss man die persönlichen Interessen auch manchmal zurückstellen und muss dann sagen, so, ich mache das, was richtig und wichtig ist. Basta. Ja, und die Zukunft wird einem dann hoffentlich recht geben, dass man da tatsächlich richtig gehandelt hat. Man kann immer nicht alles wissen, aber bloß weil man es nicht weiß, nichts tun, ist keine Option mehr.
Schließen wir den Kreis nochmal zu den Bienen. Da wird ja jetzt immer noch verhandelt. Also das Volksbegehren war ja sehr erfolgreich. Und plötzlich war auch der Ministerpräsident auch ein großer Bienenfreund. Und das Thema ist ganz wichtig. Was kommt denn jetzt dabei raus? Du hast da sicherlich einen besseren Blick drauf als ich. Tut sich da wirklich was? Wird in Bayern das Naturschutzgesetz jetzt zum Positiven verändert? Oder wird das jetzt langsam so verweicht und abgeschwächt, bis nachher letztendlich, ja?
Also so wie mein Kenntnisstand ist, wird es schon 1:1 umgesetzt, plus noch ein paar Dinge draufgesetzt. Im Volksbegehren waren ja auch ein paar Sachen, die den Landwirten halt sehr schwer fallen. Ja, so Details werden sicher modifiziert, aber so im Großen und Ganzen, denke ich, wird es schon durchgesetzt. Bloß habe ich damals gesagt, und das sage ich auch noch heute, das ist super, dass es so funktioniert, aber es reicht hinten und vorn nicht. Ja, also dieses Volksbegehren allein zeigt, wo die Richtung hingeht, aber 25% oder 30% Biolandwirtschaft bei uns national, global reicht einfach hint und vorne nicht. Ja, da muss man ganz andere Ziele aufgreifen und das machen vielleicht nicht die Politiker von sich aus, jedenfalls nicht die, die in der Verantwortung stehen, weil sie das unzumutbar finden für ihre Klientel. Das müssen halt andere machen, ja, und da müssen halt Leute, die Daten auch einigermaßen im Kopf haben, die müssen sich dann halt exponieren und sagen, ja, sehr gut, richtige Richtung, weiter so und zwar sehr weiter so. Ja,
also, und schnell weiter so.
Und schnell weiter so, ja. Und ja, wer weiß, also ich finde es wichtig, dass das mal als Gesetz auch geregelt wird. Das ist schon mal eine ganz eine andere Nummer als diese Freiwilligkeiten, die es ja auch in vielen Ministerien da gibt. Funktioniert pauschal gesagt alles nicht. Ja, es müssen klare Regeln her, auch um Leute zu schützen, die Umweltschutz ernst nehmen. Ja, weil man kommt sich schon manchmal blöd vor, wenn man halt den umständlichen Weg nimmt, den teuren Weg nimmt und alle anderen um einen rum sehen halt überhaupt keinen Grund dazu. Oder zumindest nicht, wenn es um den Geldbeutel geht. Also klare Regeln, wo es hingeht, ein klares Ziel, nämlich Nachhaltigkeit, ein Planet, mehr nicht, mehr haben wir nicht. Und dem muss sich im Endeffekt dann die Politik beugen, unterordnen und den Weg eben so gut wie es geht bestreiten.
Wie können unsere Zuhörer Druck ausüben? Du hast ja auch eine Petition gestellt bei change.org, Artensterben. Ja. Ist ein Projekt von dir.
Ja.
Solche Projekte unterstützen. Wie kann ich meiner Stimme Gehör verschaffen?
Ja, also momentan gibt es ja eine sehr einfache Variante, nämlich auf die Fridays for Future Demos gehen.
Da dürfen auch Nichtschüler hin, ne?
Da dürfen auch Nichtschüler hin. Ich war da auch schon. Ich war auch nicht der einzige ältere Mensch dort. Also ja, die wollen das ja auch, was nicht heißt, dass man denen ihren Erfolg schmälern soll damit oder so. Oder auf einmal jetzt sagen, da geht der Zug hin, deswegen springen wir auf und wir fahren den dann. Ja, aber man darf sich beteiligen, man darf die unterstützen, man darf mit Lehrern reden, man darf mit anderen, mit den Nachbarn reden, man darf mit der Familie reden. Ein Highlight in meiner persönlichen Geschichte war ja, als mich meine Mama, die normalerweise recht konservativ ist, ja, angerufen hat aus dem Wahllokal zum Volksbegehren und sich bei mir beschwert hat, dass das so schlecht ausgeschildert war. Du bist Naturschützer, mach da mal was. Ja? Das hat mich sehr gefreut. Und mein Vater ist auch hingegangen, hätte ich auch nicht gedacht. Und man sieht, das geht durch alle Generationen durch. Das Interesse ist klar. Zu den Schülerinnen und Schülern sage ich gelegentlich, und ich habe sehr viele Studierende auch, ja, jedes Jahr ein paar hundert neue, zu denen sage ich auch, ihr habt alle Eltern, ihr habt alle Freunde, ihr habt alle Geschäfte, wo ihr einkauft, ihr habt alle Leute, die was von euch wollen oder von denen ihr was wollt, sprecht darüber. Es ist meiner Meinung nach und auch in den Medien natürlich, bis diese existenziellen globalen Krisen gelöst sind, sollte man ja fast über nichts anderes mehr reden. Ja, bloß, dass klar ist, dass das die normalste Sache der Welt ist, die schwierigsten Probleme zu besprechen, zu diskutieren, die besten Lösungen zu finden und das umzusetzen. Da hapert es noch gewaltig, denke ich. Und manche Leute sagen mir dann auch, ja, ich kann schon nicht mehr hören, in der Zeitung nicht mehr lesen und überall geht es nur noch darum. Also da muss ich sagen, im Vergleich zu völligen Trivialitäten geht es um unsere Zukunft noch viel zu wenig. Da wird noch viel zu wenig ausdiskutiert. Da darf man auch ruhig mal anderer Meinung sein, da darf man streiten. Und mit diesem Herrn, der mir das letztens gerade gesagt hat, der hat danach gesagt, also ich muss schon sagen, im persönlichen Gespräch schaut es dann gleich ganz anders aus. Ja? Also man muss auch das persönliche Gespräch suchen, auch mit Leuten, die eventuell noch anderer Meinung sind.
Hat die Erde noch eine Chance?
Ja.
Wie viel Zeit haben wir noch, wirklich die gravierenden Sachen zu ändern?
Ja, also ich habe mich ja in meinem neuen Buch da sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Unsere Natur stirbt, heißt's. Und das ist bei Wissenschaftlern sehr unbeliebt. Projektionen, also Prognosen sind es nicht. Prognosen heißt, man erwartet, dass es so kommt. Projektionen heißt, wenn der Jetzt-Zustand so weitergeht, dann könnte das passieren. Also auf jeden Fall habe ich eine Projektion abgegeben und also ich schätze mal, dass unser System, unser Planet, unsere Lebewelt, so wie sie jetzt ist, zwischen dem Jahr 2030 und 2050 kollabiert, was nicht gut für die allermeisten von uns ist, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt oder so ähnlich. Was passiert, wenn wir tatsächlich drastisch das Steuer rumreißen, ja, und das Bestmögliche auch noch international tun, um das zu ändern, das ist schwer zu sagen. Also klimatechnisch funktioniert es recht gut. Da gibt es viele Modelle, da gibt es tolle Rechner und viele schlaue Leute, die sich damit beschäftigen den ganzen Tag. Da ist es recht gut berechenbar. Und die Unsicherheit sind die Organismen, also die Lebewesen. Weil so, wie wir es bis jetzt immer mitkriegen von den Studien, reagieren die viel sensibler auf Umweltveränderungen, als wir es vorher gedacht haben. Und auch in Regionen, die wir noch überhaupt nicht beeinflusst haben, negativ.
Ja. Und spielen eine viel größere Rolle, als wir es einschätzen können.
Ja. Eine viel größere Rolle und sind eben sensibler. Ja. Also das Leben an sich ist sensibel. Das ist eine Tatsache, von der müssen wir unsere Schritte ableiten. Ja. Also möglichst schnell, möglichst viel zum Besseren ändern, desto höher ist unsere Chance, dass ja unsere Gesellschaft ungefähr so weiter existieren kann.
Leseempfehlung von Michael Schrödel, Unsere Natur stirbt, warum jährlich bis zu 60.000 Tierarten verschwinden und das verheerende Auswirkungen hat. Trotzdem, Michael, wenn ich dich hier so sehe, du bist ein Optimist, ich bin auch ein Optimist. Ich meine, klar, wir dürfen uns nicht verstecken hinter Optimismus, wir dürfen uns nicht schönreden. Es ist wahrscheinlich 11:45, aber jetzt dann aufzugeben, zu kapitulieren, von wegen es ist zu spät. Ich glaube, auch wenn wir nur schrittweise in die richtige Richtung uns bewegen, hat vielleicht der Planet dann auch wieder eine bessere Chance. Vielleicht kann er auch mehr kompensieren, mehr heilen, als wir uns jetzt vorstellen können. Werden wir ihm dabei helfen?
Könnte auch sein. Und den Weg, den wir jetzt beschreiten, diese kleinen Schrittchen, die werden ja doch schon größer und immer schneller. Ja? Wenn es so eine Dynamik entwickelt, dann bin ich doch positiv gestimmt.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ja, nur gemeinsam können wir es schaffen.
So ist es.
Vielen Dank. Tschüss, danke. Ja, ihr Lieben, das war ein sehr intensives Gespräch mit vielen Momenten, wo ich wirklich schlucken musste. Man verdrängt doch ziemlich viel im Alltag. Klar, so sind wir Menschen, das ist auch die große Gefahr. Jetzt ist es Zeit, sich dem Ganzen zu stellen und jeder von uns muss sich auch einfach hinterfragen, was kann ich tun? Und nur wenn wir wenn wir das wirklich durchziehen und jeder von uns was tut und jeder von uns Druck ausübt und jeder von uns mit Leuten spricht, nur so können wir aus dieser Misere rauskommen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bald gibt's hier den nächsten Galileo-Podcast bei galileo.tv und auf allen bekannten Kanälen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Ciao.